fertig. Unterschrift: Corona. Genau. Also vielleicht ist dieser Satz, ich bin fertig. Es wäre nicht verwunderlich, wenn dieser Satz in dir da ist. Deutsch ist ja ein bisschen eine tonale Sprache. Also es gibt so dieses, ich bin fertig. Ne? Ich habe eine Aufgabe abgeschlossen, ich bin fertig. Aber es gibt eben auch dieses, ich bin fertig. Ja? Wenn ich das jetzt mir ausmale innerlich, dass wieder irgendeine Killer-Variante ab September unterwegs ist und uns ein neues Ungemach blüht mit neuen Verordnungen, neuen Impfungen, neuen Polarisierungen, neuen Streitigkeiten, neuen Schwierigkeiten, da würde irgendwie was in mir so kollabieren. Da würde ich sagen, ich bin fertig. Dann würde ich am liebsten sagen, ich bin da raus, ich kann nicht mehr. Also es wäre nicht verwunderlich, wenn dieser Satz irgendwo bei dir in deinem Inneren da ist. Ich bin fertig. In den letzten 2 Jahren war dieser Satz öfter mal in mir da. Gerade so dieser Start-Stopp-Rhythmus irgendwie mit der Pandemie. Du planst was und dann kommt einem wieder irgendwie eine Variante in die Quere oder irgendeine Verordnung in die Quere oder eine Infektion von Mitarbeitern der kritischen Infrastruktur der Gemeinde. Die hat ja auch eine kritische Infrastruktur. Also mit der Omikron-Wand jetzt so im Februar, da sind wir schon in die Knie gegangen. Ja. Also da kam das ja öfter vor, dass plötzlich ganz kurzfristig jemand ausgefallen ist, absagen musste. Und da muss man sehen, wie man irgendwie klarkommt. Und das ermüdet einen. Das ermüdet einen in seinem Willen zu gestalten. Es wäre nicht verwunderlich, wenn dieser Satz in dir da ist. Ich bin fertig. Vielleicht denkst du ganz kurzfristig so, dieses Wochenende ist mir irgendwie zu kurz. Der Montag kommt zu früh. Ist heute wirklich schon Sonntag? Sonntagabend. Vielleicht hast du ein anstrengendes Quartal hinter dir. Sagst, oh, ich bin fertig, kann nicht mehr. Vielleicht gibt es irgendwas ganz, ganz Persönliches, abseits von diesen Rhythmen des öffentlichen Lebens mit Sommerferien und so weiter und dem, was uns die Pandemie vorgegeben hat in den letzten Jahren. Vielleicht gibt es irgendwas Persönliches, was dich ermüdet. Etwas in deinem beruflichen Umfeld, etwas in deiner Familie, wo du sagst innerlich, genug ist genug, ich will hier raus, ich kann nicht mehr. Vielleicht sagst du es sogar bezogen auf eine Person, ich bin fertig mit. Gibt es ja auch leider, dass man in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, in der Familie, mit den Kindern, mit den Eltern, mit einem Kollegen, mit einem Nachbarn, in eine totale Ermüdung kommt und sich sagt, ich bin fertig mit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich nenne diesen inneren Ort, wo wir sowas sagen, wo wir sowas schwer atmend aussprechen, den nenne ich jetzt mal eine innere Kummerkammer. Wir lenken uns gerne ab, wir halten uns nicht so gerne in der inneren Kummerkammer auf. Wir essen, wir trinken, wir grillen, wir gucken Serien, Online-Spiele, was auch immer. Wir haben da so unsere Strategien, mit denen wir uns ablenken, ist manchmal auch ganz okay. Man hält das nicht ständig aus in seiner inneren Kummerkammer. Aber wie wäre es, wenn gerade an diesem inneren Ort jemand auf dich wartet und jemand dir begegnen will, wenn Jesus dir dort, genau dort begegnen will? Deshalb locke ich dich mal ein wenig rein in diese innere Kummerkammer, egal wie die bei dir aussieht und womit die gefüllt ist. Noch nicht fertig. Wir schauen gleich in die Apostelgeschichte und wir bekommen Einblick in 2 Biografien, 2 Situationen, wo Menschen im letzten Sinne fertig waren. Aber Gott war noch nicht mit ihnen fertig. Und der Hauptakteur in diesen beiden kurzen Abschnitten in der Apostelgeschichte, Petrus, der war auch noch nicht fertig. Wenn man sich die Apostelgeschichte insgesamt mal anschaut, 28 Kapitel, glaube ich, genau, wenn man da so ein paar Schritte zurückgeht, dann kann man die sehr gut unterteilen. Im ersten Teil geht es um Petrus, kann man sagen. Da ist so das Kameraobjektiv, der Fokus ist auf Petrus eingestellt. Und eigentlich so ab Apostelgeschichte 9, Bekehrung des Paulus, da haben wir einen Kameraschwenk und das Objektiv ist eher auf die Figur des Paulus ausgerichtet. Aber von Apostelgeschichte 10 bis Kapitel 12, da taucht Petrus nochmal auf. Nachdem in Apostelgeschichte 9 schon Paulus eingeführt wurde, Petrus ist noch nicht fertig und da gibt es, an der Stelle tauchen wir jetzt ein. in die Apostelgeschichte. Es ist sogar noch das Ende von Apostelgeschichte 9, Verse 32 bis 43, lese ich euch. Ihr könnt sie hier mitverfolgen. Petrus durchzog das ganze Land und besuchte die einzelnen Gemeinden. Dabei kam er auch zu den Christen in Lydda. Dort sah er einen Menschen, er hieß Aeneas, der seit 8 Jahren das Bett nicht mehr verlassen konnte. Er war fertig. Er war gelähmt. Aeneas, sagte Petrus zu ihm, Jesus Christus hat dich geheilt. Steh auf und mach dein Bett. Im selben Augenblick konnte Aeneas aufstehen. Alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umhergehen und nahmen Jesus als den Herrn an. In Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ihr griechischer Name war Dorkas, beides bedeutet Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Obergemach aufgebahrt. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie 2 Männer zu ihm und ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. Petrus aber schickte sie alle aus dem Zimmer, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde heran und gab ihnen Dorkas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zum Glauben an Jesus als den Herrn. Petrus blieb längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem Gerber mit Namen Simon. Lasst uns noch einmal beten. Jesus, wir glauben an dich als den gekreuzigten und den auferstandenen und erhöhten Herrn, der da ist. Der ganz besonders da ist, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen, dich anbeten und sich unter deinem Wort versammeln. Wir erwarten dein Reden und Handeln. Wir laden dich ein, in unsere Kummerkammer einzuziehen, gerade dort zu uns zu sprechen. Amen. Vor einigen Wochen im letzten Urlaub, da waren wir auch kurzfristig in einer Kummerkammer und da kam in mir so wirklich, also man ist ja manchmal besonders empfindlich im Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber wenn man dann so alle Viere von sich strecken kann, dann ist man manchmal besonders empfindlich, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sie sich wünscht. Und wir hatten eine Schwierigkeit mit genau diesem Utensil, das ist ein Autoschlüssel. Und an unserem Urlaubsort, wir waren angekommen, hatten das Auto schon mal abgestellt, wollten dann irgendwie gleich weiterfahren, um zu parken und in unsere Ferienwohnung unsere Sachen abzustellen. Und dann wollten wir wieder losfahren, es waren nur noch wenige Meter, mit dem Auto zurückzulegen und ich drehte den Zündschlüssel um und es tat sich nichts. Der Motor heulte nicht einmal, es tat sich einfach gar nichts. Und da tat sich eben so ein innerer Abgrund auf, so, oh, ich bin fertig. Nee, das kann ich jetzt nicht vertragen. Ich bin jetzt gerade hier angekommen und es tauchten natürlich so erst die ersten Gespenster auf, so, wir sind jetzt irgendwie im Urlaubsort in Holland und kommen wir wieder zurück? Wie kommen wir zurück? Wo ist eine Werkstatt? Und wir sahen schon unser ganzes schönes Wochenende verhagelt und davonschwimmen. Irgendwie beim 6., 7. Mal auf einmal tat sich dann doch etwas und wir konnten die letzten Meter mit dem Auto zurücklegen, immerhin bis zur Ferienwohnung. Aber wir waren etwas nervös. Die Entspannung wollte sich nicht so wirklich einstellen. Da, wo Petrus hinkam nach Pfingsten, da zündete es immer. Ich bin relativ sicher, wenn es das damals schon gegeben hätte, dann hätte Jesus dem Petrus gesagt, ich gebe dir die Zündschlüssel des Himmelreichs. Petrus hatte von Christus irgendwie einen Zündschlüssel bekommen. Ne? Ihr erinnert euch, im Evangelium, da hatte Petrus einmal so einen lichten Moment und er sagt auf Nachfrage, wen er in seinem Rabbi, in seinem Lehrer in Jesus sieht, nämlich den Messias, den von Gott berufenen König, den Sohn Gottes. Und in dem Moment sagt Jesus dem Petrus zu, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs. Und in Apostelgeschichte können wir sehen, wie dieser Schlüssel arbeitet und wir können es auch genau an dieser Stelle sehen. Irgendwie, wenn etwas nach vorne geht in der Apostelgeschichte, wenn etwas mit der Gemeinde nach vorne geht, ist Petrus involviert. Natürlich zu Pfingsten, die Gemeinde noch relativ klein, noch relativ eingeschüchtert, Gottes Geist kommt, Petrus hält diese Predigt und auf einmal wächst die Gemeinde auf 3000 Zugehörige, wahrscheinlich Frauen und Kinder nicht eingerechnet. Dann Apostelgeschichte 8 in Samaria, da gibt es so erste Jünger, da ist ein gewisser Philippus, ist dahin diffundiert, könnte man fast sagen, also nicht mit Absicht dahin gekommen, sondern als Vertriebener dahin gekommen. Er verkündigt Jesus, es kommen Menschen zum Glauben, aber irgendwie klemmt es dann, die Tür des Reiches Gottes will irgendwie nicht so richtig aufgehen. Wer wird gerufen? Petrus aus Jerusalem zusammen mit Johannes. Und als Petrus dort ist, geht es richtig nach vorne, auch in Samaria. Und jetzt haben wir hier wieder so eine kleine Momentaufnahme. Petrus kommt in zwei Ortschaften, kleinere Ortschaften, und es geht richtig nach vorne. Es passiert etwas und dann kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus. Die Gemeinde wächst schlagartig. Ich weiß es nicht, wie es mit dir und deinem Schlüssel sind. Also wir sind alle mit Schlüsseln unterwegs. Das können wir uns gar nicht anders vorstellen. Wir denken vielleicht manchmal zu exklusiv, dass Jesus dem Petrus diese Schlüssel gegeben hat. In der katholischen Kirche ist eine große Lehre daraus geworden, wo sehr viel an Autorität, an Vollmacht, an das Papstamt und überhaupt an das Amt dann der Bischöfe und Priester gebunden ist. Seit Martin Luther glauben wir als Kirchen, als evangelische Christen, dass Gott eigentlich, dass Christus eigentlich jedem Gläubigen Schlüssel gegeben hat. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt, hat irgendwie so einen großen, riesigen Wirkungsradius wie Petrus. Aber ich glaube, dass Gott jedem Gläubigen Schlüssel gegeben hat. Genauso wahr, wie vielleicht du den Schlüssel in deiner rechten oder linken Hosentasche spürst, ich weiß nicht, wo du ihn trägst. Geh davon aus, dass Christus dir Schlüssel gegeben hat. Und dass es Räume gibt, die du öffnen kannst, die du öffnen sollst. Räume zu Menschen. Und dass Gott auch dich persönlich berufen hat, in deinem Horizont, wo du lebst, wo du arbeitest, Türen zu öffnen. Versteh es jetzt nicht als eine große Mission, die irgendwie unfassbar schwer ist, sondern verstehe es als eine Möglichkeit, als ein Potenzial, als eine Kraft, die in dir schlummert. Und wo du gespannt darauf warten kannst, wo und wie der auferstandene Christus dich aufmerksam macht. Ich habe dir einen Schlüssel gegeben. Da ist eine Tür, du kannst sie öffnen. Es ist ja ein sehr spektakulärer Bericht, zwei spektakuläre Berichte, die Heilung eines Gelähmten und die Auferweckung einer Verstorbenen. Kann man diesem Bericht im historischen Sinne eigentlich Glauben schenken? Ich finde es völlig legitim, diese Frage zu stellen. Ich finde es sogar gut, diese Frage zu stellen. Und nicht vorschnell zu sagen, steht in der Bibel, muss wahr sein, sondern ruhig diese Frage mal zu stellen, diese Spannung und das auszuhalten. Also ich persönlich, ich habe für viele Kranke gebetet und sie sind nicht gesund geworden. Ja, ich habe auch für Menschen mit Lähmungen gebetet, sie sind nicht gesund geworden. Manchmal bedrückt mich das so sehr, dass ich sage, ich bete lieber nicht, damit es nicht noch schlimmer wird. Also ich habe einen großen Erfahrungsschatz damit, dass ich solche Dinge nicht erlebt habe, obwohl ich sie ersehnt und erbetet und erhofft habe. Und das ist etwas, das ist so auch für mich eine Kummerkammer, dass ich nicht nur mit meinem Auto sowas erlebt habe, sondern dass ich hier und da auch etwas gewagt habe, dass ich gesagt habe, vielleicht gibt mir Gott da einen Schlüssel, aber da ist keine Tür aufgegangen. Das hat in mir Verunsicherungen ausgelöst. Also wenn ich jetzt das zu euch sage, dann spreche ich ein bisschen auch mit mir selbst. Aber ich glaube, dass es erstmal ein historisch zuverlässiger Bericht ist. Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Also da sind konkrete Ortschaften genannt und die waren auch so alle gut innerhalb von Tagesreisen erreichbar, so 40, 20 Kilometer von Jerusalem nach Lydda und dann nach Joppa. Das passt alles ganz gut. Das spricht dafür. Es sind konkrete Orte genannt, Wege. Das spricht erstmal für einen historischen Bericht. Dann hatte ich vor einigen Jahren einen Gemeindepraktikanten, habe ich euch ein Bild mitgebracht, der ist inzwischen Kollege, damals war er noch Theologiestudierender an der Ruhr-Uni Bochum, hat schön sein Diplom, vielleicht sogar ein Master in evangelischer Theologie gemacht. Genau, und in der Zeit hat er mal ein Praktikum bei mir gemacht, jetzt ist er ein Kollege in Bremen, in einer Gemeinde von unserem Gemeindeverband. Der hat was Interessantes erlebt und ich lese euch das einfach mal vor. Er hat es aufgeschrieben. Er war eine Zeit lang in Afrika auf Missionseinsätzen. Und er war einmal mit einem Mitarbeiter, mit einem Freund zusammen unterwegs. Markus schreibt, Joshua, ein Mitarbeiter von OM, das ist eine Missionsgesellschaft, OM Ghana, und ich laufen durch eines der Dörfer, um für unser Abendprogramm zu werben. Sie haben Gottesdienst vorbereitet, sie haben Leute eingeladen. Wir schlendern durch die Gegend, gehen von Haus zu Haus, reden mit den Menschen, beten für sie und laden sie zu unserem Filmabend und Gottesdienst ein. Irgendwann fällt uns ein junges Mädchen auf. Sie kann scheinbar nicht laufen. Ihr Kopf hängt zur Seite und zwei Frauen versuchen, sie in ihrer Liege zu tragen. Ist sie betrunken? Das jedenfalls kommt mir sofort in den Sinn. Das wäre auch nicht ungewöhnlich in dieser Gegend. Palmwein ist hier eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Wir gehen zur Familie und laden Mutter, Vater, Schwestern, Brüder, Onkel, Tante und die Nachbarn zum Abendprogramm ein. Dann frage ich, was mit diesem jungen Mädchen los sei und ob sie betrunken sei. Nein, lautet die Antwort. Sie ist schon lange krank. Es fing irgendwann plötzlich ganz langsam an, dass ihr Körper immer schwächer und schwächer wurde, bis sie vor Schwäche fast vollständig gelähmt war. Jetzt kann sie nicht mehr alleine laufen, ihre Arme nicht mehr richtig bewegen und ihren Kopf kaum noch halten. Sie kann nicht mehr alleine essen, sich nicht anziehen, hat aufgehört zu reden, kann nicht mehr richtig hören. Und wir wissen auch nicht ganz, ob sie überhaupt noch etwas mitbekommt. Meinem Begleiter Joshua und mir kommt der gleiche Gedanke in den Sinn. Wir müssen für das Mädchen beten. Und so beten wir für sie. 2 Minuten. 5 Minuten, 10 Minuten. Zunächst passiert nichts, doch dann zuckt das Mädchen plötzlich zusammen und fängt an, sich langsam zu bewegen. Ich erschrecke mich kurz, aber wir beten weiter. Dann fängt sie an, ihren Kopf langsam zu bewegen, dann ihre Arme und schließlich ihre Beine. Die Bewegungen werden immer stärker und offensichtlich passiert irgendetwas mit diesem jungen Mädchen. Dann sagt Joshua zu ihr, steh auf. Und plötzlich steht das Mädchen auf. Die neugierigen Beobachter um uns herum können es kaum fassen. Wir sagen ihr, sie solle laufen und sich bewegen. Etwas unsicher macht sie die ersten Schritte und wird dann immer sicherer und fängt schließlich an zu rennen, zu hüpfen und zu tanzen. Sie ist ganz außer sich. Dann sagen wir ihr, sie solle versuchen zu reden. Zuerst kommen nur einige Laute aus ihrem Mund, aber dann fängt sie plötzlich an zu reden und hört nicht mehr auf. Die Freude und Rührung in ihrem Gesicht spricht Bände. Schließlich kann sie nicht mehr innehalten und muss weinen vor Freude. Sie ist überwältigt und kann selbst kaum fassen, was da gerade mit ihr passiert. Die Familie traut ihren Augen nicht und die Nachbarn können es kaum glauben. Noch ganz aufgeregt laden wir alle Anwesenden zum Gottesdienst am Abend ein. Sie kommen. Und zwar nicht alleine. Mit ihnen erscheinen ungefähr 400 weitere Menschen. Das ganze Dorf ist anwesend. Als wir nachhaken, warum alle Dorfbewohner leicht angespannt sind, klärt uns ein Dorfältester auf. Das Mädchen war seit 5 Jahren in diesem Krankheitszustand und jeder im Dorf kannte sie. Nun wollen alle wissen, warum ist das Mädchen wieder gesund? Soweit dieser Bericht. Ist einfach eine Analogie. Die Analogie, die Parallelen zu dem Bericht aus der Apostelgeschichte sind überzeugend, finde ich. Ich kann sagen, dieser Praktikant hat das nicht bei mir gelernt. Ja, aber ich kenne diesen, ich kenne ihn, ich halte ihn für glaubhaft. Der hat schön evangelische Theologie studiert, hat seinen Abschluss gemacht, kennt die historisch-kritische Methode, Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, für eine Gelähmte zu beten, zusammen mit einem Freund. Und sie haben eine Heilung erlebt, so wie sie im Evangelium und auch in Apostelgeschichte geschildert ist. Es fällt uns manchmal total schwer, das auszuhalten, dieses Nebeneinander. Wir haben viele Situationen und ich bin sicher, auch der Markus hat viele Situationen, hat da geglaubt und gebetet und es ist nichts passiert. Aber es gibt auch diese wunderbaren Ereignisse, wo tatsächlich Kraft Gottes wirksam wird und Menschen gesund werden, geheilt werden. Der Kirchenvater Augustin lebte um das Jahr 400, ein paar Jahrzehnte vorher, zwei, drei Jahrzehnte nachher. Der hat dazu etwas Interessantes vermerkt. Er, Augustin, war zu Beginn seiner Amtsführung, er ist Bischof in Nordafrika gewesen, war davon überzeugt, dass diese Wundertätigkeit mit den Aposteln aufgehört hat. Das heißt, auch in der frühen Kirche scheint es diese Überzeugung gegeben zu haben, das war irgendwie mit den Aposteln, da ist das viel passiert, aber dann hat das nachgelassen. Gegen Ende seines Lebens hat Augustin ein Buch geschrieben, das heißt Retractationes, lateinisch. Und darin berichtet er, dass er in den letzten drei Jahren seiner Amtsführung in Hippo, in dem Ort, wo er gewirkt hat, 70 Krankenheilungen erlebt hat. Und er widerruft das, was er vorher gelehrt hat, nämlich dass die Wundertätigkeit mit den Aposteln aufgehört hat. Der Bischof sagt, Augustin sagt, nee, das gibt's doch noch, kurz gesagt. Also wir können feststellen, scheinbar ebbt es manchmal oder verdichtet es sich manchmal, diese Wundertätigkeit manchmal ebbt es wieder ab, verflüchtigt sich ein wenig. Kann man in der Kirchengeschichte feststellen und es hilft uns vielleicht ein wenig, das zu verstehen. Aber wir sollten nicht den Glauben daran verlieren, dass Gott immer noch diese Dinge tut. Petrus wendet einen Schlüssel an und das würde ich gerne mit euch etwas genauer ansehen. Denn wie gesagt, ich gehe davon aus, ich habe von Gott einen bestimmten Schlüssel gegeben und ich glaube das auch für euch. Und ich glaube, es ist gut, sich diesen Bericht mal genau anzustellen. Wie wird dieser Schlüssel eigentlich angewendet? Und wir können sagen, eigentlich sehr schlicht, sehr einfach, durch ein kühnes, ein mutiges, überraschendes Wort. In beiden Berichten finden wir das. Das sind ja zwei kurze Berichte. Ich habe euch die Bibelstellen hier gezeigt. Aeneas, sagt Petrus zu ihm, Jesus Christus hat dich geheilt. Steh auf und mach dein Bett, sagt er zu einer völlig gelähmten Person. Und in dem zweiten Bericht, Petrus ging sofort mit und als er in Joppa ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Entschuldigung. Falsche Seite. Doch, hier. Genau, dann wandte sich Petrus der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Also hier können wir sagen, hier wird sozusagen der Zündschlüssel betätigt, aber man fragt sich natürlich sofort, woher nimmt Petrus das? Ist das eine Methode gewesen? Hätte Petrus auch regelmäßig auf Friedhöfe gehen können und die Verstorbenen ansprechen können? Hätte das immer funktioniert? Woher nimmt er das auf einmal? Also, es war ein bisschen rhetorisch gefragt. Natürlich hat Petrus das nicht gemacht. Petrus ist nicht ständig auf Friedhöfe eingeladen worden, um die Toten aufzuerwecken. Sondern es handelt sich hier um punktuelle Ereignisse, wo Petrus irgendwie die Gewissheit hatte, jetzt ist es dran, etwas zu sagen, was dem Augenschein völlig widerspricht. Die Antwort finden wir, denke ich, vor allen Dingen im zweiten Bericht, Vers 40a. Petrus kniete nieder und betete. Ich gehe davon aus, dass Petrus auch bei der Heilung des Aeneas, obwohl das da nicht genau beschrieben wird, dass er auch irgendwie im Gebet vorher war. Ich glaube, Petrus, und an der Stelle wird es sogar erwähnt, beim zweiten Bericht, nahm diesen Mut, diese Kühnheit aus dem Gebet. Corrie ten Boom hat mal gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Ich bin sicher, es ist keine Technik, keine Methode, keine Suggestion. Diese Anwendung des Schlüssels, sie kommt aus dem Betenden hinhören. Und deshalb soll diese Predigt, und deshalb soll, glaube ich, auch soll dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte, soll eine Ermutigung sein, zu beten und im Gebet nicht nur zu reden, nicht nur Einbahnstraße. Ich sage Gott, was ich sehe und was mir das Herz schwer macht und was in meiner Kummerkammer los ist, sondern ich mache dann auch eine Pause und rechne damit und erwarte, möglicherweise spricht der auferstandene Christus etwas oder vielleicht gibt der auferstandene Christus mir sogar ein Wort, das ich sagen soll in die Situation. Vielleicht. Ich habe euch vor ein paar Minuten in eure persönliche Kummerkammer geschickt. Bist du noch drin? Stell dir vor, Jesus ist da und er hat ein Wort für dich, das du aussprechen kannst, das du aussprechen sollst. Wir schauen noch mal genauer hin in der zweiten Episode, was in Joppe in der Kummerkammer genau passiert. Den Vers noch mal. Das ist 9,39. Petrus ging sofort mit, als er in Joppe ankam. Und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Das ist sozusagen die Kummerkammer gewesen. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorkas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. Also diese Kummerkammer, sie ist erstmal erfüllt von dem Unvermeidlichen. Wenn jemand verstorben ist, dann sprechen wir von dem Unvermeidlichen, von dem Letzten, von dem Absoluten. Sie zeigen Dinge herum, um die sie trauern. Was zeigst du in deiner Kummerkammer herum? Was sind da für Gegenstände? Vielleicht sind da Kassenbons drin, angesichts der Preissteigerung im Moment, die wir erleiden. Vielleicht deine Gesundheit, vielleicht frühere Leistung. Also ich merke das, ich bin noch nicht wieder so richtig fit. Also ich merke die ganze Corona-Krise mit diesem Veranstaltungsschluck auf und den Beschränkungen, das war für mich persönlich ein Wirkungstreffer. Und ich habe noch so ein bisschen Corona-Blues. Ich merke so, ich bin noch nicht wieder so ganz bei Kräften. Als die ganzen Veranstaltungsbeschränkungen fallen gelassen wurden, ich fand ich es geradezu bedrückend, dass ich gedacht habe, ich kann noch gar nicht mehr, ich kann noch gar nicht wieder richtig. Was ist in deiner Kummerkammer drin? Was zeigst du herum? Vielleicht gescheiterte Beziehungen, vielleicht merkt ihr das auch. Also ich beobachte das ein bisschen, wir sind alle ein bisschen dünnhäutig und ich merke, das tut auch unseren Beziehungen nicht gut. Ich beobachte das ein wenig, dass auch Leute miteinander teilweise die Geduld verlieren mit sich und miteinander. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nachsichtig, dass wir geduldig sind mit uns selbst und auch miteinander in dieser Zeit. Spannend finde ich nun, dass ausgerechnet diese Kummerkammer, wo diese ganzen, ich nenne sie mal diese Trauerdevotionalien, diese Gegenstände rumgereicht werden und wo der Raum erfüllt ist mit dieser erdrückenden Atmosphäre, das Unvermeidliche ist eingetreten. Ich finde das interessant, dass diese Kummerkammer eben als Obergemach bezeichnet wird. Und das ist auch in Apostelgeschichte ein Schlüsselwort. Denn in dem Obergemach begann Pfingsten. Nicht dort in Joppe, aber in Jerusalem. In einem Obergemach. Aus der Kummerkammer kann ein Obergemach werden, ein Kraftraum. Wie kommt Jesus da rein? Wie wird aus der Kummerkammer ein Kraftraum? 4 Schritte gebe ich euch mit zum Abschluss. 4 Schritte, ich sage jetzt bewusst nicht 4 Tricks, es ist keine Methode, es ist nicht etwas, was verfügbar wäre oder was wir kontrollieren könnten. Genauso wenig wie wir Totenauferweckung oder wie wir Heilung von Gelähmten. Natürlich haben wir das nicht in der Hand. Aber ich gebe euch mal 4 Schritte mit, die ich einfach in diesem Vers sehr deutlich erkennen kann. Erstens, erster Schritt, den Kummer vertreiben. Petrus aber schickte sie alle aus dem Zimmer. Kniete nieder und betete. Vielleicht hat er sich erinnert an die Situation, als Jesus ein verstorbenes Mädchen auferweckt hat. Das begann auch mit einer Klageversammlung. Das Erste, was Jesus gemacht hat, ist, er hat die Klageweiber, er hat sie vertrieben. Es klingt etwas rabiat. Also ich will jetzt nicht die Botschaft vermitteln, dass man als Christ nicht trauern darf. Das wäre völlig falsch. Natürlich dürfen wir trauern. Und wir dürfen mit unserer Trauer, mit unserem Kummer natürlich auch vor Gott sein. Aber es kann einen Punkt geben, wo es gilt, dass man der Trauer nicht das letzte Wort lässt. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Heißt es in dem Lied Jesu meine Freude. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Als am Ostermorgen Jesus in die Kummerkammer der völlig gebrochenen Jünger hineintrat, sprach er, Friede sei mit euch. Ich finde das so wunderbar. Ne? Die Jünger sind zusammen, sie haben da irgendwas Verstörendes gehört von den Frauen, von den Emmaus-Jüngern. Sie sind zusammen, sie sind noch völlig gebrochen innerlich. Jesus tritt herein, er tritt als Freudenmeister herein. Er vertreibt auch die Trauergeister. Da macht das nicht so rabiat. Da sagt er einfach, Friede sei mit euch, und er zeigt die Nägel mal. Ich finde das so tröstend. Er sagt damit, hier sind die Zeichen meiner Ohnmacht, meines Schmerzens, meines Leidens, meines Kummers, meiner Trauer. Ihnen tritt ein Messias entgegen, der ohnmächtig war, aber der überwunden hat, der auferweckt wurde. Ich finde das so wunderbar. In diesem Moment umarmt Jesus uns alle, egal in welcher Verfassung wir sind. Er zeigt die Nägelmale und holt damit uns alle ab, die wir völlig am Boden liegen und gebrochen sind und vielleicht sogar Todessehnsüchte haben. Schau her, meine Nägelmale. Fasst sie an, sagt er sogar den Jüngern. Und er sagt, Friede sei mit euch. Und er kommt eben als der, der den Tod aber überwunden hat. Als der Sieger. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Zweiter Schritt, Hilflosigkeit eingestehen. In dem einfachen Gestus, dass Petrus niedergekniet ist, da steckt dieses Eingeständnis. Ich knie mich nieder, ich beuge mich, ich zeige damit, ich bin ein Geschöpf, mein Radius ist sehr eingeschränkt, ich kann hier nicht helfen. Es ist so wichtig, dass wir an der Stelle, auch wenn wir vielleicht für Menschen beten, auch konkret beten, dass wir das uns selbst klar machen, wir können hier nicht helfen. Manchmal hilft es sogar, wenn wir das ganz offen sagen. Wenn jemand zu uns kommt mit einem Gebet, dass wir sagen, nur dass du Bescheid weißt, ich kann nicht helfen. Ich kann nicht helfen. Es gilt darum, sich auszusöhnen mit der eigenen Hilflosigkeit. Ich merke, das ist für mich ein schwieriges Kapitel. Ich glaube, das macht kein Mensch gerne. Je nachdem, wie wir so im Leben unterwegs sind, wie erfolgreich wir waren oder sind, fällt uns das mehr oder weniger schwer, an dieser Stelle wirklich zu sagen, ich kann hier nicht helfen. Ich knie mich hin. Mein Radius ist total eingeschränkt. Dritter Schritt, betend hinhören. Er betete. Einfach damit rechnen. Es kann sein, dass der auferstandene Christus etwas spricht. Wir hatten heute Morgen Taufgottesdienst. 4 Täuflinge und 2 davon haben tatsächlich erzählt aus ihrem Glaubensweg, dass sie sehr konkret in mehreren Situationen sogar Gottes Stimme gehört haben. Ich war fast ein bisschen eingeschüchtert. Ist mir persönlich nicht so oft passiert, aber es kommt vor. Manchmal sehr unspektakulär, dass wir uns manchmal ein Bibelwort einfällt, das ganz leise etwas in unserem Herzen empfinden. Aber wir sollten in unserem Gebet eine Pause machen, der Trauer nicht das letzte Wort überlassen und hinhören. Hat der Auferstandene uns etwas zu sagen? Und dann der 4. Schritt, gläubig sprechen. Vielleicht stellt sich in dir eine Gewissheit ein, ich soll einem Menschen etwas sagen. Ich soll in eine Situation etwas hineinsprechen. Und dann gilt es auch, mutig zu sein und manchmal auch gegen die Umstände etwas hineinzusagen. Ein Statement. Martin Luther hat gesagt, in dem Buch De Servo Arbitrio gegen Ende, der Heilige Geist ist nicht ein Skeptiker und er hat in unsere Herzen nichts Ungewisses oder Meinungen geschrieben, sondern feste Behauptungen, die gewisser sind als selbst das ganze Leben und alle Erfahrung. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Manchmal gibt uns Gott Sätze. Sie sind wie ein Samenkorn, wie ein Senfkorn. Sie erscheinen uns flüchtig, aber es steckt Kraft darin. Und dann gilt es darum, dieses Saatgut in den Acker dieser Welt hineinzupflanzen. Mutig. Einmal noch im Überblick die vier Schritte, ich gebe sie euch mit. Es kann sein, dass man manchmal sich monatelang bei einem Schritt aufhält. Wie gesagt, es ist keine Methode, es ist ein innerer Weg. Vor einigen Wochen ging es mir selber so, ich war völlig mutlos, eine Situation, die ich seelsorgerlich und im Gebet begleite. Und ich war vollkommen niedergeschmettert, weil sich meine Bemühungen so, weil die einfach überhaupt keine Wirkung gezeigt haben. Und ich war eine Zeit lang so vor Gott in meiner Kummergamma, die habe diesen Schmerz gespürt und habe innerlich gesagt, so Herr, hast du etwas da hineinzusprechen? Und in diesem Moment habe ich genau dieses Wort gehört, Friede sei mit dir. Und ich habe genau diese Szene vor Augen gehabt. Der Auferstandene mit den Nägeln malen, sagt das. Und ich habe gespürt, wie sich in mir eine Ruhe eingestellt hat. Und ich habe gespürt, das war auch ein Wort, das konnte ich dann zu Menschen sagen. Friede sei mit euch. Mitten hinein in die Dynamik, die wir da sehen und wo wir uns auch im Moment auch immer noch nicht so richtig wissen, was wir tun oder machen sollen. Und das sage ich euch jetzt auch. Vielleicht seid ihr noch in eurer Kummerkammer. Ich gebe euch das weiter. Friede sei mit euch. Amen.